Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Und ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zum Westlotto-Podcast Spielstudio aus der Glücksspielbranche für die Glücksspielbranche. Noch sind wir jetzt in der Situation, weil wir sind ja in der EM, dass die Mannschaften aufs Feld laufen. Eine davon repräsentiere ich. Mein Name ist Axel Weber. Ich bin für die Kommunikation bei Westlotto zuständig. Und gegen welchen Gegner ich spiele, das weiß ich noch gar nicht. Wir sind mitten in der EM und dieses Fußballspiel hat ja so ein bisschen, oder dieses gesamte Turnier, so ein bisschen Ähnlichkeit auch wie Glücksspiel. Fans träumen von irgendwas. Manches Spiel ist spannend, wie das ein oder andere Glücksspiel. Manches ist eher klassisch. Bei dem einen oder anderen sagen die Zuschauer, das ist ja Glücksspiel. Vielleicht trotz Video Assistant Referee bei einer unglücklichen Schiedsrichterentscheidung. Am Ende aber geht es heute um das echte Glücksspiel, die Welt des Spiels, sei es beim Glücksspiel, bei Wetten oder auch in den Randgebieten Gesellschaft, Politik oder Sport. Mein Team hat wieder aus einer umfangreichen Liste eine Persönlichkeit ausgewählt und wird mich heute aufs Neue überraschen. Da sage ich mal Anpfiff für den heutigen Gast.
Maximilian Hartung. Unser heutiger Gast hat als Säbelfechter mehrere Europameistertitel und auch den Mannschaftsweltmeistertitel geholt und war dreifacher Olympiateilnehmer. Heute ist er eine prägende Schlüsselfigur im Bereich der Sportförderung und hat wesentlichen Einfluss auf die Sportlandschaft in Nordrhein-Westfalen. Unser Gast ist bekannt für sein Engagement für die Sportentwicklung und seine Fähigkeit, strategische Partnerschaften zu schmieden. Sein Einsatz kommt jungen und etablierten Athletinnen und Athleten zugute. Doch er unterstützt nicht nur die Sporttreibenden selbst, sondern fördert auch das breitere Gemeinwohl und die soziale Integration durch Sport. Zu seinen Aufgaben gehört die Leitung einer der wichtigsten Stiftungen in der Region NRW, die sich dem Sport widmet. Seine Bemühungen haben dazu beigetragen, dass Talente erkannt werden und dass die sportliche Exzellenz in der Region weiter wachsen kann. Er ist der ideale Ansprechpartner für Fragen zur Rolle des Sports in der Gesellschaft oder um die Herausforderungen und Chancen der Sportförderung zu diskutieren. Ebenso kann er uns verständlich machen, was ein Unterstützungsnetzwerk braucht, um erfolgreich zu sein. Willkommen im Westlotto Spielstudio. Maximilian Hartung, Geschäftsführer der Sportstiftung NRW mit Sitz in Köln.
Herzlich willkommen, lieber Max. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Aber sehr, 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 sehr gerne. Toll, jemanden während eines großen Sportereignisses aus dem Sport hier vor dem Mikrofon zu haben. Und bevor wir mal so ein bisschen einsteigen in das, was du machst, in das, was du gemacht hast und wofür du stehst, was ist eigentlich, wie ist das für ein Gefühl jetzt für dich? Also da ist eine ganz große Europameisterschaft, eines der größten Events im Sport hier in Deutschland und natürlich Fußball. Und du stehst ja eigentlich auch mit der Sportstiftung NRW und mit dem Sport, den du, das Fechten, betrieben hast, eher für kleinere Sportarten. Fühlt man sich da auch mitgerissen oder doch so ein bisschen herrscht das Gefühl vor, ach, jetzt stehen wir wieder am Rand, der Fußball bestimmt doch alles?
Ja, ist eine gute Frage, weil ich da tatsächlich ein bisschen gemischte Gefühle habe. Also auf der einen Seite ist der Fußball natürlich so groß und nimmt ganz, ganz viel Rampenlicht ein, dass dann im Gefühl für andere Sportarten wie das Säbelfechten, was ich selber gemacht habe, manchmal wenig übrig bleibt. Deswegen war ich auch unsicher, wie fühlt sich das jetzt an, wenn die Europameisterschaft kommt. Aber ich wohne in Köln, ganz in der Nähe des Stadions und ich war bei dem Spiel auch im Stadion Schottland gegen die Schweiz. Und die Stimmung dann im Stadion, gerade jetzt von den schottischen Fans, die so gut gelaunt waren und die mit so einer positiven Energie und muss man auch sagen, ganz ohne Gewalt jedenfalls, was ich beobachtet habe, ganz, ganz friedlich da zusammen gefeiert haben. Ja, das hat mich schon erreicht und kann man einfach nur sagen, toll, das macht dann richtig Spaß.
Gibt es eigentlich während so einer EM auch noch andere sportliche Großveranstaltungen aus den anderen Sportarten? Oder sind die alle zurückgestellt während Fußball-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft?
Ja, tatsächlich war ausgerechnet die Fecht-Europameisterschaft parallel, von der du wahrscheinlich nicht gehört hast. Da habe ich dann sozusagen im Doppelbildschirm Fechten und Fußball gegeneinander jeweils getauscht. Also es gibt welche, gerade auch, weil die Qualifikation für die Olympischen Spiele, die ja auch nicht mehr weit weg sind, in vielen Sportarten noch läuft. Deswegen ist noch ganz viel Sport, aber natürlich ist der Fokus jetzt gerade erstmal beim Fußball.
Lieber Max, du bist einer der erfolgreichsten deutschen Sportler der jüngeren Zeit und du hast es geschafft, dich ins Sportmanagement zu begeben und bist da auch sehr erfolgreich. Lass uns mal so ein bisschen deine Geschichte und die Geschichte der sportlichen Unterstützung oder der Unterstützung für die Sportler gemeinsam verfolgen. Viele kennen in Deutschland die Sporthilfe und die steht immer wieder im Fokus, wenn es darum geht, dass man Athleten in den Kadern fördert. Dann wird darüber diskutiert. Du bist Geschäftsführer der Sportstiftung NRW. Das ist ja was anderes. Wo ist da der Unterschied?
Also wir haben den Unterschied jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren noch stärker rausgearbeitet. Die Aufgabe der Sportstiftung NRW ist die Unterstützung des Nachwuchsleistungssports in Nordrhein-Westfalen. Und da haben wir jetzt eben auch zur Stiftung Deutsche Sporthilfe, die eben die Nationalmannschaften, die zu Weltmeisterschaften, die zu Olympischen Spielen fahren, unterstützt, haben wir noch eine stärkere Abgrenzung vorgenommen und eben gesagt, ja, wir sind da, das wird nämlich oft vergessen für die Nachwuchsnationalmannschaften, für die Jüngeren, da wollen wir unterstützen, da wollen wir helfen, weil auf diesen letzten Moment, wenn es ganz golden wird, da gucken natürlich immer alle, aber die Ebene darunter, ja, da sind wir jetzt noch stärker als früher im Einsatz.
Wie unterstützt ihr von der Sportstiftung?
Wir haben verschiedene Bausteine. Wir haben eine Grundförderung, die heißt Talentförderung. Auf die können sich Sportlerinnen und Sportler, die in ihren Sportarten im Nachwuchs hervorragend sind und in die Kader, also in die Jugendnationalmannschaften ihrer Sportverbände berufen wurden, bewerben und stellen die sich bei uns vor. Und wenn sie aufgenommen werden, dann bekommen sie eine monatliche Förderung von 250 Euro und die Möglichkeit, weitere Unterstützung, wie zum Beispiel Sportpsychologie bei Mentaltalent oder auch ein neues Coaching-Programm, was wir an den Start gebracht haben und die Unterstützung von uns selbst in ihrem Weg.
Das heißt, die NRW-Sportstiftung ist da tätig, wo man noch an der Schwelle zur sozusagen Profi-Unterstützung durch die Sporthilfe national steht. Ist das richtig?
Ist genau richtig. Also wir haben auf der einen die Talentförderung, die ich gerade beschrieben habe. Dann haben wir noch die Unterstützung von Internatsplätzen für Jugendliche, die noch zur Schule gehen und eben in einem so einem speziellen Sportinternat wohnen. Und noch ein Stipendienprogramm, das heißt NRW Sportstiftungsstipendium. Die sind also schon ein bisschen älter, die sind schon in den ersten wenigen Semestern in der Regel. Also im Schnitt sind die so um die 18 Jahre alt, die Nachwuchstalente, die wir unterstützen.
Sport, Max, ist ja nun eine gesellschaftliche Aufgabe, die viele Menschen berührt und die Meinung ist, den Sport muss man unterstützen. Wer ist Träger einer solchen Landesstiftung und wie finanziert ihr euch? Ich glaube, also ich weiß es natürlich, weil wir ja auch Partner sind von Westlotto mit der Sportstiftung NRW, aber vielleicht auch für diejenigen, die diesen Podcast hören, dass man da die Abgrenzung mal ein bisschen hinkriegt. Also ist das eine öffentlich-rechtliche Stiftung? Ist das Land der Träger? Oder welche Rolle spielt da die Wirtschaft bei so einer Förderung?
Ja, das Land hat gestiftet vor 24 Jahren und gesagt, wir brauchen mehr Unterstützung im Nachwuchsleistungssport. Die sind also, naja, die haben die Initiative ergriffen und der Vorsitzende des Kuratoriums, auch der Ministerpräsident Hendrik Wüst im Augenblick, also wir sind eng an das Land angebunden und als Destinatär von Westlotto profitieren wir von den Glücksspieleinnahmen, die dann über das Land zur Sportstiftung NRW fließen. Und die Wirtschaft, das sind unsere wichtigsten Partner, gerade in dem Stipendienprogramm, wo sie zum einen mithelfen in der Finanzierung, die Unternehmen und auch die Einzelspender, die wir da haben, als auch erste Kontakte mit den Sportlerinnen und Sportlern gelingen, wenn die dann später mal den Einstieg in die Berufskarriere machen wollen oder während ihrer Sportkarriere neben Schule und Studium etwas über die Wirtschaft lernen wollen, dann versuchen wir da Verbindungen und Synergien herzustellen.
Hand aufs Herz, dass ihr Geld braucht, das ist klar. Gibt es aus dem sportlichen Bereich oder von euch Vorbehalte, dass man Geld zum Beispiel eben aus dem sogenannten Lotteriepool des Landes bekommt, also von einem Glücksspielanbieter? Weil Glücksspiel und Sport haben ja eine Beziehung, die hat zwei Seiten der Medaille. Wie hältst du das?
Ja, also wir profitieren da aufgrund der Beschlüsse des Landes und ich bin froh und dankbar für die Sportlerinnen und Sportler, dass das so möglich ist und dass wir das machen können. Es gibt natürlich Bereiche, in denen auch wir hellhörig sind, gerade wenn es um Sportwetten geht, also wenn es um Glücksspielbereiche gibt, die das Sporttreiben in sich betreffen. Aber ich muss auch sagen, in den letzten 3 Jahren habe ich da viel dazugelernt, auch über das Lotto-Prinzip, also die Ausschüttung der Westlotto-Mittel an verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Und wenn man da, wo es eben Glücksspiel gibt und wo es staatlich reglementiert ist, auch am Ende in die Gesellschaft einen Teil der Erlöse zurückführt, dann erscheint mir das sinnvoll.
Ja, danke, dass du sagst. Wir sehen es natürlich genauso. Und es ist für uns auch ein Ansporn, natürlich weiterhin so sicher und seriös zu arbeiten, dass es Erträge für die gute Sache an der Stelle gibt. Aber das führt natürlich auch zu einem weiteren Thema, was ja gerade sehr intensiv in der Diskussion ist. Und du hast das so ein bisschen auch angesprochen, nämlich Sportwette und die dahinterliegende Werbung. Tatsächlich wird ja die Diskussion geführt, wir können auch andere Sportarten im Fernsehen nur zeigen und bekannter machen, wenn wir mehr Geld einnehmen und das Geld kommt nun mal von der Sportwettwerbung. Ist es zu viel? Wie siehst du das? Also ist die Werbung A legitim und ist es zu viel, was da auf die Menschen zukommt, dass diese Form von du kannst auf alles wetten und gewinnen vielleicht sogar die Lust auf das eigentliche Sportevent vergällt?
Naja, zunächst einmal finde ich, liegt das in der Verantwortung von jedem selber, ob er wetten will oder nicht. Was jetzt den Sport angeht, besteht da natürlich die Gefahr, dass so ein hoher finanzieller Druck dazu führt, dass Menschen die Ergebnisse von Sportereignissen beeinflussen wollen. Das Fachwort heißt Matchfixing. Und da müssen Sportausrichter, Verbände, Veranstalter eben Schutzmaßnahmen ergreifen, um das zu bekämpfen. Also das ist ein Problem, was damit einhergeht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich der Jugendschutz. Also dass man, wenn geworben wird, eben schaut, dass man nicht diejenigen auch mit adressiert, die das noch nicht für sich einordnen können.
Max, kommen wir mal zu dir. Du warst Weltmeister, Europameister. Ich sagte es eben, einer unserer erfolgreichsten Fechter überhaupt. Und du hast dich aber schon direkt auch daneben engagiert. Das waren ja alles Ehrenämter, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also du warst in der Athletenkommission, du in dem Athleten-Deutschland-Verein. Bei der Sporthilfe, du hattest es eben angesprochen, warst du auch. Bist du noch im Fechterbund aktiv? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Oder zumindest warst du das mal, glaube ich, da im Vorstand oder im Präsidium. Was haben diese ganzen Ehrenämter, die du während deines oder nach deinem Sport ausgeübt hast, mit dir gemacht? Hat das was ausgelöst, dass man sich weiterhin dem Sport verpflichtet fühlt, aber gleichzeitig auch einen viel stärkeren Blick in diese Gesellschaft bekommt? Also war das für dich selbstverständlich oder ist jede Entscheidung individuell gefallen und sagen, mache ich das nicht, ist das eigentlich zu viel, muss ich das machen? Konntest du auch was bewegen?
Ja, mich hat immer interessiert, was um mich herum eigentlich los ist. Also warum die Sachen so sind, wie sie sind. Und wenn, insbesondere wenn irgendwas in meinem Gefühl nicht gerecht zuging, wollte ich dahinter schauen, wie kommt das zustande und kann man das besser machen. Und dementsprechend kam das Engagement auch ganz natürlich, eben nicht zu sagen, ich bin jetzt hier mein Sportler auf meiner 14x2 Meter Fechtbahn, sondern ich bin ja umgeben von anderen Menschen und die organisieren sich jetzt im Fechten eben auf Bundesebene im Deutschen Fechterbund. Da war ich dann als Athletenvertreter im Präsidium und habe versucht, etwas beizutragen, konnte da auch etwas verändern und dann später mit der Gründung von Athleten Deutschland eben zu sagen, nee, es ist ja nicht nur, sind auch nicht nur die Fechter, sondern wir Sportler haben gemeinsame Interessen und es macht Sinn, die zusammenzubringen und gemeinsam zu formulieren. Und da habe ich das große Glück gehabt, im Nachhinein sagen zu können, ich habe da wirklich was bewegt, wirklich was verändert. Und das macht natürlich gleichzeitig auch Mut und dann viel Freude, wenn man merkt, dass das bringt was. Und ich habe unglaublich viel gelernt in der Zeit. Ich habe tolle, andere engagierte Menschen kennengelernt. Das war echt ein toller Weg.
Welche Rolle spielt der Sport in unserer Gesellschaft für die Ausprägung und den Erhalt von Werten? Kannst dir denken, ich will darauf hinaus, dass wir allenthalben ja diskutieren, oh, die Demokratie ist in Gefahr, man interessiert sich gar nicht mehr für Werte, man muss nichts Selbstständiges tun. Beim Sport ist es ja so, jeder muss für den Erfolg seiner eigenen Sportart etwas tun, trainieren für sich, aber eben auch in Strukturen. Und der zweite Punkt, den du gerade angesprochen hast, auch bei dem Drumherum gibt es eben ganz viel, wo es ganz viel Engagement gibt. Welche Rolle hat der Sport in unserer Gesellschaft heute noch? Hat sich das vielleicht auch verändert gegenüber von vor 20 Jahren? Und wie siehst du das für die Zukunft?
Ja, also natürlich ist auf der einen Seite viel, viel in Bewegung, aber einiges bleibt gleich. Und ich glaube, so sehr verändern die Kinder sich gar nicht. Ich bin jetzt heute nicht mehr beim Deutschen Fechterbund direkt jetzt sozusagen in der Verwaltung engagiert, seitdem ich den Job bei der Sportstiftung NRW habe. Aber ich engagiere mich als Übungsleiter bei der Nippeser Turn- und Fechtgemeinde und unterrichte Kinder da. Und wenn man denen einen Säbel in die Hand drückt und versucht, denen beizubringen, wie man jetzt dieses Spiel Säbelfechten macht, dann kann man quasi live dabei zugucken, wie soziale Interaktion passiert, wie die Probleme lösen, wie die sich auch wieder vertragen, wenn mal einer zu Feste gehauen hat. Und da braucht man gar nicht so theoretische Konstrukte bedienen. Da muss man einfach nur zugucken, wenn man Kinder in eine Sporthalle auf den Platz oder eben in eine Fechtrüstung steckt, dann sieht man sofort, dass die ganz viel lernen, ganz viel mitnehmen und dass das einen Riesenwert hat.
Nun sagt mir die Gaming-Industrie, wenn ich mich mit denen unterhalte, das ist alles eine Ansicht von gestern, das kann ich heute auch alles digital lernen. Wie stehst du dazu?
Also ich glaube, dass das Spielen und das sieht man ja auch, dass Kinder das wollen, dass das auch einen Wert für sich hat. Gleichzeitig, mein Herz schlägt schon auch für diesen Moment, wo man Schweiß überströmt und mit hohem Puls voreinander steht, wo das Adrenalin eingesetzt hat und wo man sich auch wirklich sehen, riechen und anfassen kann mit dieser Gruppe von Kindern, die ich gerade beschrieben habe, oder auch wenn ich in meine eigene Jugend und dann das Profifechten zurückdenke, dann sind das nochmal, in meinem Gefühl jedenfalls, in meiner Lebenswelt, sind das die Erlebnisse, an die ich besonders intensiv zurückdenke und wo ich mich freuen würde, wenn nächste Generationen eben auf der einen Seite natürlich mit ihren digitalen Möglichkeiten und den damit verbundenen Fähigkeiten sich erleben und erfahren, aber eben auch das Draußensein, das in der Natur sein, das in der Sporthalle sein mit anderen, das ganz Unmittelbare, ohne Interface sozusagen, ohne etwas dazwischen leben und wertschätzen können.
Mhm. Aber so ganz ohne werden wir ja auch alle nicht können. Beim Glücksspiel kennen wir das auch. Auch Glücksspiel verlagert sich in immer stärker digitale Formen. Nicht nur, dass man auch einen Lottoschein online kaufen kann, sondern eben auch Online-Spielformen. Und beim Sport ist das ja durchaus ähnlich. Was sagt der Sportler Max Hartung zum Thema E-Sports?
Ja, ich glaube, auch
habe ich dich erwischt jetzt, ne? Ein bisschen zögerst du gerade, aber hier kann man klar seine Meinung sagen.
Das ist natürlich ein heiß diskutiertes Thema, weil es auch, glaube ich, weil es auch Sportlerinnen und Sportler bewegt. Ich meine, ich sehe ja auch in meinem Alter und in der Generation danach noch viel mehr, die Sportler zocken auch und die erkennen auch die großen Leistungen der Gamer an, die sich über Stunden konzentrieren, die inzwischen auch körperlich fit sind. Und ich glaube auch die neuen Übertragungswege, da können wir unheimlich viel voneinander lernen. Und gleichzeitig glaube ich, macht es Sinn, Kindern und Jugendlichen in einer Gesellschaft ein buntes Angebot machen zu können, zu sagen zu können, hier, das ist vielleicht das Richtige für dich. Eben, wir waren vorhin beim Fußball, aber vielleicht hier Schwimmen, Fechten, E-Sports, wir haben Musik, wir haben eine breite Palette von Möglichkeiten, in denen man sich selbst erfahren, in denen man Dinge über sich lernen kann, in denen man Grenzerfahrung sammeln kann, für Kinder und Jugendliche im Angebot. Und da ist das eben ein Teil und das ist ein anderer.
Wenn du, ich muss ein bisschen mich sammeln, weil du hast schon in deinen Antworten sehr starke Bereiche berührt. Wenn du also sagst, es muss ein Mix sein, der Mix wird es auch in Zukunft sein zwischen den verschiedensten Dingen, weil sich Gesellschaft entwickelt, so interpretiere ich deine Antworten, stellt sich mir die Frage, habt ihr bei euch in der Sportstiftung NRW oder kennst du eine andere Sportunterstützungsstiftung schon mal diskutiert, dass wenn der Vormarsch des Digitalen weitergeht, also E-Sports stärkeren Raum nimmt, vielleicht sogar olympisch wird, ob man dann nicht auch E-Sports fördern müsste? Habt ihr bei euch im Kuratorium in der Stiftung das schon mal in Erwägung gezogen?
Ja, wir diskutieren das natürlich intensiv, weil wir das begleiten, weil wir das beobachten, auch die Entwicklung jetzt auf Seiten des Internationalen Olympischen Komitees, die das schon als so eine Art Vorveranstaltung in die Nähe des Olympischen Programms rücken. Ich bin auch mit der eSport Player Foundation und dem Jörg Adami, der ihr auch schon mal zu Gast war, ja, im Austausch dazu, auch gerade weil wir die möglichen Synergien sehen. Also in darin auch zu schauen, wo sind Gemeinsamkeiten, Unterschiede, kann man junge Leute zusammenbringen aus verschiedenen Feldern. Es ist aber immer noch so, dass E-Sport in der Definition noch nicht gleichgesetzt wird mit Sport, sodass wir Stand heute innerhalb von unserem Handeln uns auf in Anführungszeichen konventionellen Sport beschränken. Ich glaube, diese Unterteilung wird immer dünner. Auch, also zum einen, weil der E-Sport sich verändert, zum anderen aber auch, es werden ja immer mehr auch digitale Elemente und sowas wie Augmented Reality im konventionellen Sport eingesetzt. Und wer weiß, wo wir da in 10, 20 Jahren stehen, vielleicht sind dann die Trennlinien überhaupt nicht mehr so scharf und wir müssen sozusagen die ganze Diskussion nochmal ganz anders führen.
Eine Diskussion, die ja sicherlich nicht abebben wird, wir sprachen das eben schon mal ein bisschen an, ist die Diskussion auch um die Menge von Geld. Nicht nur, woher kommt es, um den Sport zu fördern, sondern auch, wie viel ist es tatsächlich? Immer wieder wird ja schnell gesagt, naja, schmeiß mehr Geld in den Sport hinein und dann werden wir auch erfolgreicher und das ist dann wieder stark für die Gesellschaft. Man freut sich über die Erfolge, über die Goldmedaillen, die ersten Plätze, die Olympiasiege. Eben hast du gesagt, es gibt auch viel noch darunter, auch für den persönlichen Erfolg. Man muss nicht unbedingt Erster in der Welt sein. Auch in seinem Verein, in seinem Umfeld kann man da eine natürliche sportliche Befriedigung bekommen. Aber mal ganz platt gefragt, gibt es genug Geld für den Sport?
Naja, also ganz platt gefragt ist das nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, es kommt auch darauf an, was man dann erreichen will. Du hast es schon gut gesagt. Also da positiv in die Gesellschaft wirken, junge Menschen erreichen und bei denen etwas anstoßen. Das ist nicht alleine Frage des Geldes, sondern auch der Kultur und des, wie wir da zusammenarbeiten. Trotzdem sehe ich auch, die Diskussion geht schon lange, seit 10, 20 Jahren. Wir wollen richtig gute Leute haben, die den Trainerberuf ergreifen, die vielleicht sogar aus ihrer eigenen erfolgreichen Sportkarriere wechseln. Das ist nicht die Aufgabe der Sportstiftung NRW, da sind wir nicht allein. Aber wir beobachten das natürlich, weil wir Jugendliche unterstützen, die auch an der Trainerbank sich Vorbilder wünschen, die wirklich top ausgebildet sind, die hochmotiviert sind. Und an der Stelle, es wird schon lange auch diskutiert über tarifliche Regelungen oder über bessere Finanzierung. Also da ist auf jeden Fall eine Stelle, die vielen schmerzt und die es schwer macht, da wirklich beste Qualität im Trainingsalltag anzubieten.
Kannst du mal ein Projektbeispiel nennen? Gibt es das, wo du sagst, das ist eine sinnvolle Förderung zum Beispiel aus eurer Stiftung heraus? Also wo ihr vielleicht auch messen könnt, messt ihr Erfolge über die Jahre? Gibt es so ein Instrument?
Mhm. Ja, wir haben jetzt zuerst mal uns eben daran gemacht, dieses Auswahlverfahren zu bauen. Und was wir da eben sehen, die jungen Menschen bewerben sich mit einem Motivationsschreiben und mit einem kleinen Video, in dem sie sich vorstellen, eine Minute, das schicken sie uns ein, das schauen wir uns mit den Gutachtern der Stiftung an. Und da sehen wir halt, wie unglaublich motiviert, begeistert diese jungen Menschen sich bei uns vorstellen, weil sie ihren Sport so sehr lieben. Und da eben nicht zu sagen, wir machen jetzt ein gezieltes Projekt, sondern es gibt monatliche Förderungen, damit werden Unkosten gedeckt, damit ermöglichen wir mehr Talenten überhaupt an diesem Sporttreiben teilzunehmen. Das ist so erstmal der erste Schritt. Wir gesagt haben, das wollen wir machen, weil wir überzeugt sind, dass am Ende Nordrhein-Westfalen profitieren wird von diesen jungen Menschen, die dann in ihre Schulklassen, die Vereine, in ihre Unikurse ihre Begeisterung und überhaupt diese, diesen Anspruch, ein Problem exzellent zu lösen, dass sie den da rein transportieren und reintragen. Und wir haben das gerade angefangen, also das Ganze läuft jetzt in der Form seit einem Jahr und wir begleiten das natürlich und wir werden das auch langfristig ansehen, wie sich die jungen Menschen entwickeln, werden uns da einzelne Geschichten auch rausgreifen und eben auch sehen, wo sind die, an welchem Punkt sind die, wenn die aus unserer Förderung wieder verabschiedet werden. Und was ich mir da ganz stark wünschen würde, ist, du hast es vorhin auch gesagt, mit den Olympischen Spielen, natürlich interessiert uns das, wie es weitergeht, aber wenn die auch sagen, klar, ein Teil, der schafft es ganz nach oben durch und ein Teil nicht, aber die es nicht schaffen, wenn die sagen, ich wurde hier gefördert, ich habe mich weiterentwickelt, das war eine tolle Zeit, ich habe so viel im Sport über mich gelernt und ich will jetzt auch weiter Botschafter und Engagierter im Sport und im Leistungssport bleiben, das wäre eine große Freude, wenn wir sehen, dass die Sportlerinnen und Sportler im Nachhinein das Gefühl haben, die haben wirklich profitiert und diesen Schwung auch mit in ihr weiteres Leben nehmen.
Max, vor einiger Zeit, ich glaube, das war genau, als du angefangen hast, bei der Sportstiftung die Geschäftsführung zu übernehmen, da haben wir ein Gespräch gehabt und da hast du mich vor Jahren mal gefragt, wir haben da was vor mit den Sportlern, die keine Sportler mehr sind, also nicht mehr sozusagen im aktiven Leistungskader stehen, weil für die muss man was tun. Und haben wir gedacht, naja, okay, die alle mal eine Goldmedaille hatten oder irgendwas, denen muss es doch eigentlich gut gehen. Und heftiges Kopfschütteln war die Reaktion und ihr habt uns die Idee des Alumni-Netzwerkes der Sportler in NRW vorgestellt, die wir seitdem ja auch gemeinschaftlich zusammen umgesetzt haben und umsetzen. Kannst du mal sagen, was hat es denn auf sich eigentlich mit dem Problem der nachsportlichen Karriere und Betätigung? Ist es so schwer für Sportler, dann in einen Job zu kommen?
Ja, es ist unheimlich schwer, im ersten Schritt die Ausbildung und das Sporttreiben auf höchstem Niveau mit den großen Trainingsumfängen irgendwie übereinander zu bekommen. Und in der Zeit, in der andere dann ihr Studium machen, ihre Ausbildung machen, vielleicht erste Praktika, sich orientieren, mal wo reinschnuppern, wo nicht, da sind die Sportlerinnen und Sportler dann eben in der Halle, im Schwimmbecken, voll konzentriert bei der Sache. Und dann kommt irgendwann der Punkt näher bei einigen, auch später in der Biografie mit 30, 35, wo dann ein später Berufseinstieg noch vor ihnen liegt. Und das ist ein großer Umbruch, sowohl, sag ich mal, organisatorisch, gewohnheitsmäßig, man ist ja gewöhnt, in der Sporthalle zu stehen, als auch so persönlich. Man ist ja, also ich war ja immer der Fechter, jetzt bin ich nicht mehr der Fechter. Und das macht ja auch ganz viel mit einem. Und da haben wir eben sowohl jetzt gerade das Programm umbenannt, das heißt jetzt Spiegel Sportkarriere, ein Angebot zum Reflektieren, wo die Sportlerinnen und Sportler zurückschauen können und dann den Blick nach vorne richten, als auch das Alumni-Programm, wo wir eben sagen, die Herausforderungen sind ähnlich, sind vergleichbar und es ist total wertvoll, wenn die Sportlerinnen und Sportler dann mit unserer Unterstützung in Kontakt bleiben können, mit dem Sport und auch mit uns. Also einige der Alumni aus dem Alumni-Netzwerk, was wir gemeinsam aufgebaut haben, sind jetzt auch in verschiedenen Programmen und in der Gestaltung der Sportstiftung mit dabei. Und das ist halt total wertvoll, dass wir am Ende dann auch Ideen und Input von Sportlern, die schon eine ganz lange Karriere hinter sich haben, für die nächste Generation mit verwerten können.
Lieber Max, deine Antworten sind so auf den Punkt und ich kann nur sagen, mit all dem, was du gesagt hast, keimt bei mir so ein Gefühl auf, dass ich sage, als Westlotto sind wir eigentlich ziemlich stolz, dass wir mit den Geldern der Lotteriespieler so eine Institution wie die Sportstiftung NRW auch fördern oder unterstützen dürfen, weil alles, was du gesagt hast, scheint mir so sinnvoll und so notwendig für unsere Gesellschaft. Kann ich nur sagen, Chapeau, danke dafür, dass ihr euch da einsetzt. Und so eine ganz große Truppe seid ihr ja gar nicht, oder?
Wir sind sechs sozusagen täglich im Büro und acht ehrenamtlich engagierte Vorstände.
Hauptamt und Ehrenamt, wissen wir, geht Hand in Hand und das schafft entsprechend auch dann die richtigen und die wahren Erfolge. Der Abpfiff naht, wir sind ja immerhin noch in der EM. Und Max, herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Tatsächlich ist unsere Zeit schon wieder um. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Sportmanager, der über ein umfangreiches Netzwerk in der Sportwelt verfügt, der Kontakte zu Athleten, Trainern und politischen Entscheidungsträgern pflegt, der plädiert aber für ein offenes Miteinander, jemand, der gesellschaftlich reflektiert und Werte im Blick hat und der gleichzeitig auch noch einen klaren Kompass hat in Bezug auf, wie finanziert sich denn der Sport und der auch keine Berührungsängste vor uns als Glücksspielanbieter hat, aber natürlich auch da klare Grenzen setzt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen und wie in jedem Gespräch, ich habe auch wieder was dazugelernt.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Heute haben wir nicht direkt über Glücksspiel gesprochen, aber eben über das, was Glücksspielgelder auch ausmachen können. Ich danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten. Die nächste Episode erscheint am 15. August. Und vergessen Sie natürlich nicht, uns zu abonnieren. So verpassen Sie natürlich keine Folge und schon gar nicht, wenn sie so spannend ist wie mit meinem heutigen Gast Max Hartung. Ich sage nochmal ganz lieben Dank, lieber Max, und bis zum nächsten Mal. Glück auf!